Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 335.
Es ist 11:05.
Bayern 2. Zeit für Bayern.
Aus dem Studio Franken hören Sie als leicht gekürzte Wiederholung vom September 2002 das Feature »Das Wandern ist der deutschen Lust«. In Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist Wandern mehr als nur Volkssport. Unser Autor Harald Grill begab sich auf die Gratwanderung zwischen Romantik und Leistungsstress.
Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern. Das Wandern. Vom Wasser haben wir es gelernt. Vom Wasser. Das hat nicht Ruhe bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser. Das Wasser.
Wandern Sie mit uns.
Wollen Sie das Wanderabzeichen machen?
Oder wollen Sie vielleicht Wanderführer werden?
Viele Wandervereine bieten interessierten Wanderern die Möglichkeit, sich als Wanderführer auszubilden.
Wanderer finden in Deutschland ein engmaschiges Netz von Vereinen, Dachorganisationen und Unterorganisationen vor. Für die dort tätigen Funktionäre ist ein fundamentales Wissen notwendig, das sie in Grund- und Aufbaulehrgängen erwerben können und anhand von Prüfungen nachweisen müssen.
Einblick in Aufbau und Struktur des Wanderverbandes sowie Ziele, Aufgaben und Leitlinien des Vereins. Kartenkunde, Interpretation topografischer Karten, Anwendung verschiedener Methoden zur Streckenmessung, Orientierung im Gelände mit technischen, magnetischen oder anderen Hilfsmitteln,
Orientierung nach markanten Punkten in der Landschaft, an Himmelskörpern, an klimabedingten Merkmalen, Wetterbeobachtung und Konsequenzen für Wanderführung, Betreuung des Wanderwegenetzes sowie rechtliche und versicherungstechnische Grundlagen,
Vorbereitung von Tages- und Mehrtageswanderungen, Konzepte und Systeme von Wanderungen, Organisation und Betreuung der Teilnehmer bei geführten Wanderungen und Verantwortung und Führungsverhalten des Wanderführers. Abendgestaltung bei Wanderungen.
Nachbereitung von Wanderungen, wanderbezogene Erste Hilfe, Landes- und Landschaftskunde des Wandergebietes, Natur- und Umweltschutz, Grundlage der Naturführung, Natur am Wegesrand, Probleme zwischen Ökologie und Ökonomie, Mitwirkungsmöglichkeiten der anerkannten Naturschutzverbände, umwelterzieherische Hinweise, Landschafts- und Heimatkunde, Geologie, Besiedelung, Gewerbe, Wirtschaft, passende Bekleidung, Ernährung. Mein Vater war ein Wandersmann und mir steckt's auch im Blut. Drum wandere ich froh, solang ich kann und schwenke meinen Hut. Fallerie, Fallera, Fallerie, Fallera, ha, 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 ha. Fallerie, Fallera und schwenke meinen Hut. Das Wandern schafft stets frische Lust, erhält das Herz gesund. Frei atmet draußen meine Brust, froh singet stets mein Mund.
Bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Wandern, bis auf wenige Ausnahmen, den Pilgern, den Handwerksburschen vorbehalten. Oder es war die Fortbewegungsart all jener, die sich kein Pferd und keine Kutsche leisten konnten. Was denen fehlte, war meistens die Muße, die Ruhe, die Zeit zum Beobachten. Sie wollten ihre Wege einigermaßen zügig hinter sich bringen. Aber auch damals gab es einige Fußgänger, die das langsame, beschauliche Wandern, das ihnen das genaue Beobachten gestattete, zu ihrem Programm erklärten. Einer von ihnen war der Schriftsteller und Dichter Gottfried Säume.
Wo alles zu viel fährt, geht alles sehr schlecht.
Getreu dieser Devise brach Gottfried Säume am 7. Dezember 1801 in Leipzig zu seinem berühmten Spaziergang nach Syrakus auf, ganz ohne Wanderverein. In den folgenden ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts schnürten viele Dichter und Schriftsteller der Romantik ihre Wanderschuhe.
Die fränkische Schweiz wurde zum Inbegriff der romantischen Landschaft. Es folgte ein immer breiter werdender Strom von Wanderern. Man stellte sich darauf ein, ein markiertes Wandernetz wurde angelegt. Die fränkische Schweiz wurde zur Sommerfrische, zum klassischen Erholungsgebiet. Schlupfwinkel des deutschen Gemüts, Land der Burgen, Mühlen, Höhlen und Täler sind noch heute Bezeichnungen, mit denen die Region für den Fremdenverkehr wirbt.
Wie viele bekamen Lust aufzubrechen, wenn sie Eichendorffs Leben eines Taugenichts gelesen hatten? Die Gedichte, die er in seine Geschichte eingestreut hat, wurden bald zu Klassikern. Trotzdem, von einer Wanderbewegung kann man in dieser Zeit noch nicht sprechen. Da waren Einzelpersonen unterwegs, um die Fremde in der Nähe zu entdecken oder das Bekannte in der Ferne. Individualisten, die sich ihrer Umwelt vergewisserten. Die Mehrzahl der Menschen hatte damals andere Sorgen. Industrie- und Landarbeiter arbeiteten unter unmenschlichen Bedingungen.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur von Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not um Brot.
Als Wandervögel bezeichnete man im 19. Jahrhundert umgangssprachlich die Wandermusikanten, Handwerker auf der Walz, Landstreicher, Vagabunden, Bettler. Menschen ohne festen Wohnsitz also. Auf Initiative von Karl Fischer wurde am 4. November 1901 in einem Hinterzimmer des Rathauses Berlin-Steglitz der Ausschuss für Schülerfahrten gegründet. An der Generalversammlung nahmen 12 Männer teil. Der jüngste, der 17-jährige Wolf Mayen, fand an jenem Abend den Namen Wandervogel.
Aus grauer Städte Mauern ziehen wir durch Wald und Feld. Wer bleibt, der mag versauern, wir fahren in die Welt. Heidi, Heido, wir fahren in die Welt. Heidi, Heido, wir fahren. Der Wald ist unsere Liebe, der Himmel unser Zelt.
Josef Blau schreibt im Jahre 1925 in seinem Buch »Der Lehrer als Heimatforscher«:
Zwei Jugendbünde pflegen das Wandern und stehen zugleich der Heimatforschung nahe, die Wandervögel und die Pfadfinder. Die ersten halten sich mehr ans Volkstum, diese stellen mehr das Gelände in den Vordergrund. Der Wandervogel scheint mir den Kern der Sache, das Innere und Wertvolle des Wanderns erfasst zu haben. Er hat schon vor dem Kriege die Anfänge einer neuen Heimatliebe gezeigt. Wandervögel und Pfadfinder haben sich im Kriege trefflich bewährt.
Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer. Wollen wir fremde Lande sehen, fällt der Abschied uns nicht schwer.
Singen und Wandern kann nahtlos übergehen in Singen und Marschieren. Unsere Fahne flattert uns voran. In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler, durch Nacht und durch Not. Mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot. Unsere Fahne flattert uns voran, unsere Fahne ist die neue Zeit. Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod.
Also wanderten die Deutschen. Wanderten nach Flandern, nach Finnland, Norwegen, nach Polen und Tschechien, in den Balkan, nach Russland.
Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Denn heute, da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.
Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit. Wo wir uns finden, wohl unter Linden, zur Abendzeit.
In Finnland spricht mich ein Mann wegen meines Rucksacks an. Als ich ihm erzähle, dass ich ein Jahr lang durch Europa wandere, schüttelt er den Kopf und meint, wandern, sowas machen nur die Deutschen. Wissen Sie denn nicht, dass das Auto schon erfunden ist?
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm das Wandern in Deutschland einen ungeheuren Aufschwung. Obwohl Autos und Züge, Busse und Flugzeuge zur Verfügung stehen, hat das Zu-Fuß-Gehen seine Bedeutung für viele noch lange nicht verloren. Warum eigentlich? Der Natursoziologe Rainer Brämer ist dieser Frage genauer nachgegangen.
Offenbar entdeckt eine Generation von Menschen mit Schreibtischberufen das Wandern neu. Als Ausgleich gegen Stress und Bewegungsarmut, als Entschleunigung eines immer hektischeren Alltags und vor allem als Naturerlebnis. Noch 1965 war das Wandern nicht selten eine Verlegenheitsaktivität am Wochenende. Damals bezeichneten sich 60% als Wanderer. Viele Alternativen hatte man damals ja nicht. Wenn heute immer noch fast die Hälfte der Bevölkerung sagt, sie wandere mit Vergnügen, dann steht dahinter eine aktive Entscheidung, eine Auswahl unter vielen Angeboten. Rund 20.000 Mitglieder von Gebirgs- und Wandervereinen markieren und pflegen die Wege mit einem Einsatz von 1,5 Millionen Stunden ihrer Freizeit. Abgesehen von der organisatorischen Leistung wird dadurch eine Wertschöpfung von über 30 Millionen Mark erreicht.
Bei einer mehrwöchigen Wanderung sind durchschnittliche Entfernungen von 30 Kilometern täglich mehr als genug.
Der Wanderer wandert nicht, um ein bestimmtes Ziel auf dem schnellsten Weg zu erreichen, sondern er wandert um des Wanderns willen.
Das heißt nicht, dass der Wanderer sich nicht auch ein Ziel setzt, einen Berg zu ersteigen, einen Aussichtspunkt zu besuchen und abends ein Gasthaus zu erreichen. Aber diese Ziele dienen nur dazu, seiner Wanderung einen Inhalt zu geben. Mit der Ziellosigkeit verbindet sich, der Wanderer hat keine Eile. Er bleibt stehen, wo eine Aussicht oder ein Anblick ihn erfreut, immer zur stillen Betrachtung bereit. Der Wanderpfad windet sich durch die Landschaft, weicht einem Hindernis aus und schmiegt sich den Geländeformen an. Durch den Wanderpfad ist der Wanderer nicht mehr von der Landschaft getrennt. Sie ist nicht mehr ein Bild, das an ihm vorüberzieht, sondern er wandert wirklich durch die Landschaft hindurch. Er wird ein Teil von ihr, wird ganz in sie aufgenommen. Zeit und Umwelt versinken in einem Glück der reinen Gegenwart wie beim Taugenichts in Eichendorffs Novelle. Ihm war wie ein ewiger Sonntag im Gemüte. Wandern ist zeitgemäß, trägt zum Kennenlernen und zum Schutz der Natur bei. Die regelmäßige Bewegung hält fit, steigert das Wohlbefinden und die Abwehrkräfte. Wandern ist Begegnung, vor allem für die zunehmende Zahl alleinstehender Menschen, und ist eine attraktive Freizeitalternative für junge Familien mit Kindern. Warum wandern Sie nicht einmal über mehrere Tage hinweg mit vagem Ziel durch den Oberpfälzer Wald hinauf, durch den Steinwald bis ins Fichtelgebirge? Allein oder zu zweit? Versuchen Sie es doch mal. Sie werden staunen, wie viele Begegnungen, Gespräche am Wegesrand sich auftun. Vielleicht erscheinen Ihnen dann die Oberpfälzer oder die Oberfranken gar nicht mehr so wortkarg, wie es immer von Ihnen behauptet wird. Auf einmal wird aus einem Augenmenschen einer, der seine Ohren und seine Nase neu entdeckt.
Das kostet ein bisschen Kraft, aber nur wenig Geld. Das Problem ist, je mehr Wanderer nebeneinander durch die Landschaft ziehen, desto mehr wenden sie sich einander zu, entziehen sich der Umgebung, bleiben Fremde.
Allmählich sollten wir begreifen, dass wir vieles nicht brauchen, und versuchen, uns dem zu viel zu entwinden, an dem wir körperlich, geistig und seelisch zu ersticken drohen.
Das Wandern kann ein Weg dahin sein. Verzicht auf Geschwindigkeit, auf unüberschaubare Entfernungen. Es kann Entfernungen überschaubar machen. Wandernd lernen wir unseren Körper neu kennen. Der Kopf lässt sich in alle Richtungen drehen. Die Augen sind dem Blick in die Ferne ebenso gewachsen wie dem in die Nähe. Den Ohren kann sich zwischen Blätterrascheln und Gewitterdonner eine ungeheure Hörwelt öffnen. Und dann die Gerüche. Wie riecht Schnee? Wie die Brennnessel, das Birkenlaub, das Moos. Spüren, was das ist. Eine raue Oberfläche, Granit, Flechten. Schmecken, wie haushoch kühles Quellwasser unseren mit Kohlensäure aufgepeppten Flaschenmineralwässern überlegen ist. Also, die Autobahn verlassen, die Bundesstraße, die Landstraße, am Ende noch den Wanderweg hinter sich lassen. Dann beginnt am weglosen Waldrand Schritt für Schritt das Abenteuer, das wir heute brauchen. Und der Weg entsteht im Gehen. Bergauf, bis die Beine schwerer werden als der Kopf, bis wir das Blut in den Ohren pochen hören.
Wir sind unterwegs. Das Wandern wird unwichtig. Nur das Entschleunigen, das Suchen nach einem menschlichen Maß, das Spüren des eigenen Körpers, des Körpergewichtes, des Atmens, das Begreifen, was eine Steigung ist und was ein Gefälle.
In der Reihe Zeit für Bayern hörten Sie aus dem Studio Franken »Das Wandern ist der deutschen Lust«, ein Feature von Harald Grill. Es sprachen Andrea Hörnke-Tries und Florian Walter. Technik Ursula Hatzen, Regie Jochen Nix, Redaktion Rainer Lindenmann. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2002.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Im nächsten Jahr werden in Thüringen die Kommunalparlamente neu gewählt. In Stellung bringt sich dafür auch die NPD, die rechtsextremen wirken hilfsbereit und mischen sich mit bürgerlichen Themen unter das Volk. Sie gehen in Sportvereine, Feuerwehren und Bürgerinitiativen. In Erfurt haben sie gleich mehrere Vereine gegründet. Schöner Leben oder Alleinerziehende in Not heißen die scheinbar so harmlosen Anlaufpunkte. Doch hinter alledem steht eine rechtsextreme Partei und eine gut organisierte Neonazi-Kameradschaftsszene, die auch nicht vor Gewalt gegen den politischen Gegner zurückschreckt, vor allem dann nicht, wenn er links steht. Ein Ländereport aus Erfurt von Thilo Schmidt.
Ich denke, seit gut 2 Jahren werden die Aktivitäten der NPD in Erfurt viel intensiver. Das wird darin sichtbar, dass sie erstens ganz intensiv sich vor allen Dingen mit Infoständen in der Stadt präsent gemacht haben.
Also die NPD setzt zurzeit auf eine Gewöhnung der Öffentlichkeit. Und eine andere Strategie ist natürlich auch die Mitarbeit in politischen Bündnissen, wo sie sich versuchen, als Einzelpersonen auch zu engagieren und sich zu etablieren.
Der Erfurter Anger, ein zentraler Platz in der Fußgängerzone. Hier protestiert seit Jahren ein Bündnis aus Gewerkschaften, Verbänden und Parteien gegen Sozialabbau. Neuerdings mischen sich Neonazis und NPD-Funktionäre unter die Demonstranten.
Was heißt seit kürzerem? Also seit gut einem Jahr haben wir hier regelmäßig Besuch von bekannten Neonazis. Gab da auch schon mehr oder weniger Auseinandersetzungen, aber die kommen regelmäßig und mitunter funktionieren sie auch.
Mitorganisatorin Carola Stange von der Linkspartei.
Wir machen immer laut und deutlich, dass wir mit Nazis zu diesen Demonstrationen nichts zu tun haben wollen. Aber es gelingt uns nicht immer. Das muss man einfach sagen.
Die NPD schleicht sich in bestehende Strukturen ein.
Ich möchte keine Namen von Stadtratsabgeordneten nennen.
Erfurter Innenstadt im Februar. Protest gegen den Abriss von Plattenbauwohnungen am Erfurter Stadtrand. Eine Demo des Bürgerrates, einer Interessengemeinschaft betroffener Anwohner.
Der Sprecher des Bürgerrates, der Herr Wallun, hat sich da produziert.
Und deswegen haben wir die Allianz für Erfurt 2009 gebildet.
Ulrich Wallun, der Sprecher des Bürgerrates, spricht. Seine Rede findet sich im Internet wieder in einer Videobotschaft der NPD. Nationaler Bürgerprotest.
Und dagegen verwahren wir uns. Sozial geht nur national. Anders geht es nicht.
Patrick Paul ist einer der führenden freien Nationalisten Erfurts. Vorsitzender des rechtsextremen Vereins Schöner Leben in Erfurt, der, wie die NPD, den Bürgerrat offen unterstützt. Gespräch mit Paul in einem Erfurter Café. Ins Mikrofon reden will er nicht. Er erzählt, wie er zusammen mit dem NPD-Bezirkschef auf den Sprecher des Bürgerrates zuging und Unterstützung angeboten hat, die auch umgehend angenommen wurde von Ulrich Wallun, der, so sagt es Paul, ganz genau wusste, mit wem er es zu tun hatte. Patrick Paul ist eben ein adrett aussehender, selbstbewusst auftretender, gebildeter junger Mann mit Sitte und Benehmen. So schreibt es Bürgerratssprecher Wallun im Internet. Erfurt, Wohngebiet Wiesenhügel. Schöner Blick über die Stadt. Hier stehen die 5 Geschosse, die abgerissen werden sollen. Dass der Bürgerrat, der das verhindern will, von Neonazis übernommen wurde, wissen die Anwohner hier.
Von der Bürgerinitiative, ich weiß nicht, bin ich nicht so überzeugt. Ich bin da auch nie hingegangen oder wie mit meinem Mann. Da ist nicht so, es liegt mir nicht, die Bürgerinitiative. Das bringt es sowieso nicht, wenn man sieht, wer da so drin ist, nee.
Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen in Thüringen und die NPD will in die Parlamente, gibt sich bürgerlich und kümmert sich um die Alltagssorgen der Menschen. Und ausgerechnet die thüringische Landesregierung ist die einzige Ostdeutschlands, die sich einer strukturellen Förderung von Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus verweigert. Zu tun gibt es genug, nicht nur in den Städten, weiß auch Peter Metz, der Landeschef der Jungsozialisten.
Es ist so, dass in Gemeinden führende Neonazikader auf Fotos gemeinschaftlich mit der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort zu sehen sind, mit schön der Feuerwehrkluft und dann noch ein T-Shirt anhaben mit Freiheit für Lunikow. Es ist so, dass auch viele Sportvereine in Thüringen unterwandert werden. Es ist so, dass Fußballspieler sich die 88 hinten als Zahl draufmalen und das erstmal nicht beachtet wurde. Also das bürgerliche Lager wird von Nazis unterwandert. Und die Nazis bilden auch selber ein bürgerliches Lager, indem sie halt Hausaufgaben, Nachhilfe, Fahrdienste und so weiter anbieten.
Hinter Lunikow verbirgt sich Michael Regener, der wohl populärste Neonazi-Musiker Deutschlands und die 88 kodiert im Alphabet die Buchstaben HH. 88, Heil Hitler. Stefan Herdegen von MOBIT, der mobilen Beratung für Demokratie gegen Rechtsextremismus.
Rechtsextremen wird es mittlerweile sehr einfach gemacht, im ländlichen Bereich Jugendliche abzufischen. Wenn ich höre, dass es da Jugendpfleger, Jugendpflegerinnen gibt, die mehrere Dörfer abzudecken haben und maximal einmal pro Woche so einen Dorfjugendclub aufsuchen können, weil sie mehr Zeit und Ressourcen gar nicht haben, dann kann ich mir gut vorstellen, was in den anderen 4 Tagen in der Woche dort passiert. Da gab es ein Beispiel aus der Nähe von Eisenach, wo tatsächlich irgendwann ruchbar wurde, dass da hauptsächlich nur noch Rechtsextreme verkehren und eben die anderen Jugendlichen verdrängt hatten.
Aber im Wesentlichen steht ja niemand. Ein Café im Stadtzentrum. Der Erfurter NPD-Chef Kai-Uwe Trinkaus gibt Auskunft. Ins Mikrofon zu sprechen lehnt er ab, weil ihm das nicht genehmigt worden sei. Also bleibt das Mikro unter dem Tisch liegen. Im Kampf um Macht und Aufmerksamkeit scheut Trinkaus nicht einmal Stasi-Methoden. Er schleuste einen der Seinen über eine Schnuppermitgliedschaft in SPD und Jusos ein. Dort arbeitete Andi Freitag, der eingeschleuste Kamerad, überall mit, wo es um Gegenaktionen gegen die Rechten ging. Juso-Landeschef Peter Metz.
Also es war ganz klar ein Angriff insofern, dass die Strukturen von uns ausgekundschaftet werden sollten, um zu gucken, wie findet antifaschistische Arbeit auch bei den Jusos statt. Also er hat alle unsere Namen, hat wahrscheinlich auch viele Adressen von uns und auch viele Telefonnummern und das war ein ganz klarer Angriff. Hat sich nicht in irgendeiner Form nationalistisch angezogen, sondern sah einfach nur total normal aus. So wie der nette Nachbar von nebenan. Ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, vielleicht hat er sich ja jetzt anders angezogen.
Hat er nicht. Andi Freitag sieht immer noch aus wie der nette Nachbar, ist Schatzmeister im NPD-nahen Erfurter Verein Alleinerziehende in Not. Der Vorsitzende dort ist NPD-Bezirkschef Trinkaus. Die NPD räumt offen ein, ihre Leute gezielt in Parteien einzuschleusen. Der Linkspartei-Landtagsabgeordnete Frank Kuschel war bereits 2-mal Opfer eines NPD-Maulwurfs. Zuletzt schleuste sich im August 2007 ebenfalls der 21-Jährige Andi Freitag als Praktikant bei dem Parlamentarier ein.
Ja, es ist ein Versuch gewesen, sicherlich herauszubekommen, wie die Linke funktioniert, wie wir also die Arbeit mit den Bürgern organisieren, wie wir unsere Mitglieder aktivieren. Und zum Glück ist das nicht aufgegangen, weil es eben nach relativ kurzer Zeit in beiden Fällen zu einer Enttarnung kam.
Einer, der sich schon lange gegen Neonazis in Erfurt engagiert, ist der Verdi-Sekretär Angelo Lucifero. Lange schon ist sein Auto, seine Wohnung und er selbst das Ziel rechtsextremer Gewalt.
Nazisch bei einer Montagsstimmung in Eisenach, wollten mich angreifen. Die Polizei stand nebendran, nichts gemacht. Anfang Juni 2007 in Erfurt. Viele Jugendliche, die sich gegen eine Nazi-Kundgebung gewehrt haben, aber keine Gewalt gemacht haben, sondern mit Plakate, Transparente und so, wurden von der Polizei niedergeschlagen und 3 Nazis haben mich niedergeschlagen. Die Polizei stand nebendran, nichts gemacht.
Lucifero ist krank geworden über die Ereignisse, seine Ausspracheprobleme eine Folge des Tinnitus. Erfurt, Friedrich-Ebert-Straße in Sichtweite des Landtags. Eine schlichte Sporthalle. Hier trainiert der SV Vorwärts Erfurt. Ein Sportverein, gegründet von Rechtsextremisten.
Beschäftigt sich ganz offiziell hauptsächlich mit Badminton, aber es ist mit Fotos belegt worden, dass sie tatsächlich Kampfsport betreiben. Und das Problematische dabei ist, dass sie das eben in einer städtischen Turnhalle machen. Nachdem diese Fotos aufgetaucht sind, wurde leider nicht mit Kündigung reagiert, sondern es wurde ihnen eine andere Turnhalle zugewiesen, wo es einen Hausmeister gibt, der dann gelegentlich mal nach denen gucken sollte. Finde ich nicht die beste Umgehensweise damit. Klüger wäre wohl gewesen, sie einfach rauszuschmeißen, denn das hatten sie nicht angemeldet.
Langsam trudeln die ersten Sportler ein.
Sind Sie vom SV Vorwärts? Frag mal nur so. Kommen die heute gar nicht, oder?
Ich rede mit Ihnen nicht.
Warum denn nicht?
Auch der Vorsitzende des SV Vorwärts gibt sich wortkarg. Das ist Andi Freitag. Jener Andi Freitag, der für die NPD, die Jusos und die Linke bespitzelte.
Hallo Herr Freitag. Was wird denn heute gespielt? Ist ihr dabei?
Selbstverständlich.
Na ja, gut, dann viel Spaß, ne? Bei den Leibesübungen.
Die extremen Rechten in Thüringen geben sich extrem bürgerlich und mimen mit biederer Miene die Kümmerer in den Fragen des Alltags. Es gilt, 2009 in die Rathäuser einzuziehen.
Wenn die Nazis so weitermachen und es keinen organisierten Widerstand gibt, dann werden wir 2009 auf jeden Fall erschrocken sein.
Der nette Nachbar von nebenan, wie sich die NPD auf die Kommunalwahlen 2009 in Thüringen vorbereitet. Sie hörten einen Länderreport von Thilo Schmidt.